Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin,
grüß dich. Fabian Ratzak, ich grüße dich ebenso.
Grüß euch.
Ich hoffe, dir geht's gut soweit.
Ja, und dir?
Ja, kommen wir gleich zu. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht's gut.
Mit Sicherheit.
Ein kurzer Disclaimer natürlich vorher. Mal sehen, wann die Folge rausstrahlt. Aber auch selbst wenn, nochmal eine kurze Erinnerung, dass all unsere lieben Let's Talk Guitar Zuhörer 20% Rabatt auf meinem Then of Speed Picking bekommen mit dem Rabattgutschein Let's Talk 20. Ja, genau. Da gibt's 20% Rabatt auf meinen derzeitigen Kurs. Das dürft ihr nicht vergessen, könnt ihr euch gerne dran bedienen. Und der zweite Disclaimer ist, beziehungsweise eine Frage an den Fabian jetzt. Ich mache ein kleines Experiment jetzt. Fabian, kennst du den Tornado? Der Fabian guckt so ganz merkwürdig.
Ich kenne einen Tornado, aber den Tornado? Nein.
So, der Tornado ist eine neumodische Art und Weise, ein Getränk zu trinken. Und zwar geht es darum, ganz, ganz schnell ein Getränk aus einer Flasche durch den Tornado zu ächzen. Ich bin nämlich kackemüde, weil Justin ist dumm. Justin dachte sich, ach komm, boah, schlafen. Hast du irgendwie momentan keinen Bock drauf? Gehst du halt alle 4 Stunden mal eine halbe Stunde Nickerchen machen, das reicht. Das reicht.
Ich ja, im Alter wird es schwieriger, Junge.
Gut. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lange es das so durch hat. Aber soweit ging es ganz gut. Ich habe auch dann natürlich meinen Plan, wann ich meine Nickerchen mache. Und zwar um 12, um 4, um 8 und dann wieder um 12. Also alle 4 Stunden. So, und jetzt ist das halt folgende Problem gewesen, dass ich eigentlich, die Aufnahme haben wir gestartet so gegen 12:30 Uhr. Und ich eigentlich um 12 Uhr Nickerchen machen wollte, aber dann mir so ein Ding namens Finanzamt und Einkaufen noch dazwischen gekommen ist, was ich rechtzeitig nicht geschafft habe. Also ich sitze jetzt hier und habe ein Nickerchen verpennt oder halt nicht bekommen und bin dementsprechend müde. Aber ich dachte mir, hey, da gibt's doch diese Variante, wie man sauschnell Dinge ächzen kann. Und das soll ziemlich, ziemlich hardcore ballern. Und ich habe mir gerade einen Energy Drink in eine Club Mate Flasche umgefüllt, weil das muss man aus Glasflaschen rausmachen. Und ich mache jetzt hier live vor Kamera im Podcast.
Nicht, dass du uns hier nachher noch kollabierst einmal.
Kann sein, dass ich danach ziemlich aufstoßen werde. Ich bin sehr gespannt.
Na gut,
das ist, wie gesagt, etwas, was die Kids heutzutage machen. Und ich bin ja gefühlt auch immer wieder 16.
Achtung. 3, 2.
Warte.
3.
Genau. Man muss vorher sagen, entfache den Tornado und dann. Fuck, hat nicht geklappt. Nochmal. Das ist so merkwürdig. Ich weiß nicht, wie das geht. Man muss irgendwie halt das so schütteln. Eine Schüttelbewegung und dann hochdrehen und dann tut sich das quasi per Ex alles in den Magen
rein. Kotzt gleich ab hier, ich sehe es schon.
Also nochmal. Entfache den Tornado. Oh Mann, das will nicht funktionieren.
Egal. Lass es lieber, lass den Scheiß. Ey, naja, das geht nach hinten los, dann kotzt er erstmal alles voll.
Och Mann, da wollte ich mal Jugendlichen cool sein und das funktioniert einfach nicht. Und ich habe mir meinen Zahn wehgetan, weil ich ihn mir in der Flasche
so viel zum Thema, habe. Wir schließen uns der Jugend an.
Ja, ich fühle mich gerade so wie in allen möglichen Sitcoms, wenn die Ü30-jährigen Leute nochmal einen auf jung und hip machen wollen, dann die Mörtel-Liste bei How I Met Your Mother und dann alle Rückenschmerzen haben und es nicht wahrnehmen wollen, dass man auch im Alter immer mehr und mehr Probleme bekommt. Aber egal. Gehen wir weg von Energy Drinks. Ich hätte mir noch ein paar mehr Tutorials dazu ansehen sollen, vielleicht auf YouTube, aber eine passende Überleitung zu dem, was wir heute machen, denn heute reden wir natürlich immer wieder über eine Folge. Wie übst du eigentlich?
Das haben wir uns überlegt.
Genau, denn wir wurden im Laufe der letzten Zeit mal wieder ein bisschen angesprochen von unseren Zuhörern zu ein paar Themen. Wie übt man eigentlich gewisse Sachen? Und da dachten wir, das holen wir doch heute mal auf. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wie übst du eigentlich, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen noch gefragt haben, hey, wie übst du eigentlich dies und das? Das können wir heute genau genommen mal machen, mal gegen Ende mal gucken, wie die Zeit so reicht. Aber gehen wir erstmal die Fragen durch, die uns die Zuschauer gestellt haben.
Ja, gerne.
Und zwar fangen wir doch mal mit der Ältesten an, die schon im Sommer gestellt worden ist, zu unserem Geburtstag damals im Livestream. Wir damals schon gesagt haben, ah, das machen wir in der Wie übst du eigentlich Folge mal. Und zwar vom lieben Carsten, Carsten Stepanovic, ein sehr großartiger, cooler Gitarrist auf alle Fälle. Kann man mal auschecken, hat einen sehr, sehr lustigen YouTube-Kanal. Der hat uns damals die Frage gestellt, wie bereiten wir uns eigentlich auf Songs vor für so Live-Geschichten oder auch so für Studio-Job-Dinger-Geschichten und wie machen wir das vor allem effizient und auch in einem relativ schnellen Tempo. Und genau, wie würdest du da so rangehen? Wie machst du das, dass du, für wenn du jetzt einen Job reinbekommst, ey Fabian, mal gehen wir mal ganz tief durch, Fabian, 2 Wochen Cover-Gig, du kriegst 1.500 € und 3 Prostituierte. Und,
3 nur?
Wie würdest du dich darauf vorbereiten?
Ja, okay.
Ein bisschen Rock'n'Roll muss man ja zu Corona-Zeiten sparen.
Ja, okay, sparen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein heutzutage. Ja, also ich würde das definitiv so machen, dass ich die ersten 2 Tage damit verbringen würde, die Songs echt nur zu hören. Und zwar rauf und runter. Viele Dinge kennt man natürlich, sind ja oft ist das Standardrepertoire, gerade wenn du für so Cover-Gigs eine Anfrage hast. Aber die Sachen, die man nicht gut kennt, erstmal extrem viel hören, damit sich so eine Art Ablauf im Kopf schon mal so bemerkbar macht. Ja, und dann würde ich halt anfangen. Und das, was ich machen würde, ist definitiv die Sachen raushören. Also keine Chords oder Tabulatur oder sonst was. Weil der Vorteil ist einfach, wenn du es raushörst, dass du es besser in der Birne behältst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es zum Beispiel auch beim Transkribieren so. Du kannst Tabulatur, ist geil ab und zu mal, wenn du wenig Zeit hast oder schnell mal irgendwie was lernen willst. Aber da sind wir beim Thema Lernen. Es bleibt nicht lange in der Birne. Du liest das ab, du spulst das ab, aber es ist nicht so wirklich in dir drin. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, meine Devise ist immer, auch wenn es schwer ist, immer versuchen rauszuhören und ja, und dann einfach die ganzen Sachen immer wieder spielen, 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 spielen und sich fokussieren, nichts anderes nebenbei großartig üben, weil die Zeit ist einfach nicht da. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht, ach, jetzt übe ich mal das noch ein bisschen und das, finde ich ganz schwierig. Da sollte echt der Fokus ganz radikal dann auf die Songs sein. Ne? Wie machst du das?
Also, ein bisschen anders, glaube ich, tatsächlich. Ich versuche vom Raushören versuche das wegzulassen, das Raushören. Wenn es nicht anders geht, wenn keine Tabulaturen so da sind, weil halt eben die Leute, als sie die Songs geschrieben haben, das nicht irgendwie auch getappt haben oder so, wenn wir jetzt mal von eigengeschriebenem Material und keinem Cover-Kram reden, dann ist es halt manchmal einfach nicht möglich. Aber ich bin immer sehr, sehr froh drum, wenn es Tabulaturen gibt oder Tabs oder so gibt, weil ich glaube, für mich persönlich auf Langfristigkeit gesehen hast du da vollkommen recht, dass Dinge du deutlich mehr verinnerlichst und auch verstehst und auch reinbekommst, wenn du Sachen raushörst. Aber gerade für das schnelle Lernen, dann bin ich halt viel damit beschäftigt mit dem Raushören und weniger mit dem, wie spiele ich das alles zusammen oder wie spiele ich das, sage ich mal, am Stück oder im Tempo. Und dann ist vielleicht auch was falsch rausgehört. Dann ist man auf der Probe und dann muss man sich dann da auch anhören, ja,
ganz kurz.
Das klingt aber anders.
Muss ich dich nur kurz unterbrechen. Ja. Es kommt ja immer auch drauf an, was du machen willst. Wenn du jetzt eine Dream Theater Cover-Geschichte machst, dann sind diese 2 Wochen eh zu wenig meistens, außer für dich vielleicht. Und wenn du mit der Materie nicht so vertraut bist, dann solltest du natürlich auf geschriebene Musik zurückgreifen, weil bestimmte Sachen nicht klar sind. Ich rede jetzt halt von dem typischen Cover-Material. Wir spielen alle schon eine Zeit lang, wir wissen ungefähr, was da passiert. Ich rede eher um die Abläufe geht's mir da so mehr. Ne?
Ja, genau. Da gebe ich dir insofern vollkommen recht, dass es da sehr viel Sinn macht, die Songs einfach viel zu hören. Und was ich mache beim Hören auch ganz gerne ist, dass ich mir hingehe und auf einen Zettel aufschreibe, wie die Struktur zum Beispiel ist, wie die Form auch einfach ist, dass ich das auch so ein bisschen visuell einfach sehe. Und dann, ja, wie gesagt, wenn es halt Tabs gibt, ich sag auch zu allen Leuten, das mache ich mittlerweile auch vom Finanziellen her so, wenn es Tab gibt, sind Dinge auch schneller gelernt, dann ist es auch günstiger. Wenn es keine Tabs gibt, dann muss ich da halt nochmal eine Pauschale draufsetzen, weil halt einfach ich die Zeit ja auch brauche, um das erstmal rauszuhören. So. Das ist, kommt ja auch noch mit dazu. Und je nachdem, wie komplex die Musik halt ist, ist das halt mal schwieriger, mal nicht so schwierig. Aber ja, man hat dann oft auch die Situation von wegen, ja, man hört was raus und im Stress oder im, keine Ahnung was, man hört vielleicht auch Dinge anders raus, so, oder gerade wenn man in der Materie nicht ganz drin ist, dann kommt man vielleicht auch nicht drauf, wie gewisse Phrasen oder Linien eigentlich gemeint sind, und dann muss man sich halt auf der Probe sowas anhören, ja, das ist so eigentlich anders und irgendwie klingt das noch nicht so richtig, und du denkst dir, ja, ich kann jetzt auch nichts draufgeben. So, ich kann jetzt auch nicht drauf zeigen, ob es richtig klingt oder nicht. Ein Beispiel war zum Beispiel, da wurde ich jetzt nicht auf der Probe angekackt oder so, um Gottes Willen, bloß nicht, die waren alle super, super nett und toll. Aber wo ich das für mich selber gemerkt habe, war, als ich jetzt bei Generation Steel ein paar Songs gespielt habe. Und das ist ja, nennt sich, die Musikrichtung nennt sich ja teutonischer deutscher Metal. und dieser ganz klassische 80er-Jahre, 90er-Jahre Accept, UDO-Metal. Und ich habe zum Beispiel, was ich gehört habe, waren halt Power-Chords und die waren per se nicht falsch, aber die waren wurden anders gespielt. Und zwar spielten die dort die Power-Chords weniger normal, sag ich mal, wie ich Power-Chords spiele. Das heißt zum Beispiel, dass, ich sag mal, das G wurde nicht gespielt, dritter Bund auf der E-Seite und dann fünfter Bund auf der A- und auf der D-Seite, sondern wurde gespielt mit leere G und leere D-Seite. Ja. Solche Sachen.
Mehr der
Rockfaktor. Also vor allem viel diese... viel diese Power-Chords, wo die Quinte tiefer ist, sag ich mal. Wo du halt auch zum Beispiel anstatt ein A-Power-Chord spielst, nicht fünfter Bund E-Seite, siebter Bund A- und D-Seite, sondern nur siebter Bund A- und D-Seite und lässt den fünften Bund weg. So so ein bisschen diese Deep Purple Herangehensweise. So Deep Purple spielt ja auch kein, also Smoke on the Water ist ja nicht der Power-Chords auf der tiefen E-Seite, so, sondern ist ja in Anführungsstrichen ja, 035, 035, 65 und so. Weil es ist ja eigentlich ist es ja 535, was ja eigentlich auf der A- und auf der D-Seite beginnt, ja, im fünften Bund und nicht auf der Leerseite. Aber ja, da ist mir das zum Beispiel aufgefallen, wie ich das ganz anders rausgehört habe, weil halt eben mit der Materie.
Aber das ist doch gut, also lernst du wieder was Neues dazu. Ja. Ne?
Ja. So lernt man auf alle Fälle stilistisch wieder was Neues dazu. Ganz interessant war das auch, als ich letztes Jahr im Sommer für die Folk-Pagan-Metal-Band Mandragora Thuringia eingesprungen bin, mit denen zwei Festivals gespielt habe. Alles auch tolle Leute, Freunde von mir, echt super drauf, alle. Aber da macht die Tabs, macht der Keyboarder. Oh. Das heißt, du hast die weirdesten Fingersätze, die du als Gitarrist da je haben kannst. So. Und ich musste erstmal so ein bisschen die Tabs umschreiben, zu verstehen, wie meint er das denn, dass das jetzt gespielt sein sollte? Also da waren dann Läufe, die irgendwie im ersten Bund auf der hohen E-Seite anfingen und dann die komplette E-Seite entlang ging, irgendwie bis zum 16. Bund, anstatt dass man das halt über mehrere Seiten verteilt und so.
Ja gut, aber...
Weil er halt natürlich nur die Noten eingegeben hat und dann Guitar Pro halt sich gedacht hat, naja, komm.
Da kann der Justin mal so ein bisschen üben Bund jetzt.
Ja, ja, aber das war auch, ist auch immer eine sehr, sehr... interessant.
Aber selbst bei solchen Dingen entdeckt man manchmal ganz coole Sachen, weil die halt so ein bisschen weggehen von der Norm. Ist natürlich viel Quatsch dabei, keine Frage, aber manchmal ist das auch ein bisschen inspirierend, finde ich. Ne?
Neue Wege siehst. Klar. So wie du siehst, wie man gewisse Leerseiten benutzen kann, anstatt gegriffene Bünde und so. Das kann schon ganz interessant sein.
Aber die Zeit ist dann nicht da, wenn du dich vorbereitest.
Die Zeit ist halt einfach nicht da. Also denke ich mir auch, Money Talks, die Zeit für Inspiration ist jetzt gerade leider nicht da. Ich brauche gute Tabs, Leute. Aber dann ist sehr wichtig für mich so als weiterer Schritt, allem eine Struktur und einen Plan zu geben. Dass ich auch zum Beispiel direkt herausfiltern kann, wenn ich mir die Setlist mal durchhöre, oh, die Stelle klingt nach etwas, da könnte ich mehr Zeit für brauchen. Die klingt am schwierigsten. Dass ich die natürlich auch als erstes angehe. Oder ich frage auch die Bands immer so, wenn da jetzt ein zweiter Gitarrist oder so dabei ist, frag ich mal, was ist denn euer komplexester Song oder euer schwierigster Song, dass ich den als erstes machen kann und dass man so diese einfachen Songs halt eben ganz am Ende machen kann, weil dann ist das ja auch so, dass eben das Zeitmanagement und die Priorisierung da sind.
Da habe ich direkt eine Frage an dich. Wenn du, sagen wir mal, du hast hier 20 Songs für 2 Wochen Zeit, wie du es gesagt hast, ungefähr. Wie machst du es denn dann am Tag? Wie viel nimmst du dir da tatsächlich vor? Unabhängig davon, ob der Song sehr komplex ist. Also was ist so dein Minimum und was sagst du, oder hast du da keine Struktur?
Also wenn das wirklich machbar ist, 20 Songs in 2 Wochen, wenn das, ich sag mal, also hängt immer an verschiedenen Parametern natürlich ab, kann ich die Songs vorher schon, sind das neue Songs, sind das Cover-Songs, sind das eigengeschriebene Songs, aber ich würde schon so versuchen, dass ich, wenn ich das schon spontan höre, würde ich es wahrscheinlich so herangehen, dass ich gucke, dass ich 2 bis 3 Tage vorher alle Songs schon kann, so dass ich mich 2, 3 Tage nur darauf konzentrieren kann, die Setlist am Stück durchzuspielen, um auch solche Dinge wie Performance ein bisschen zu üben, anzutrainieren, die Ausdauer weiter zu üben, dass du halt auch überhaupt schaffst, so eine Setlist komplett mal durchzuspielen, und so, dass das Muscle Memory halt mehr und mehr greifen kann, weil das sind auch die Momente, wo ich dann zum Beispiel auch mehr im Stehen Stehen üben würde, anstatt im Sitzen. So, ich habe immer so, versuche immer in meiner Vorbereitungszeit ein paar Tage reinzubringen, wo ich nur
das im macht Stehen total
spiele,
Sinn.
Nur die Setlist spiele. Ja. Weil dann hast du live eben keine neue Erfahrung in dem Sinne, sondern bist schon ein bisschen darauf vorbereitet und weißt auch, wie du dich bewegen kannst und solche Sachen und musst dann da auch nicht mehr, ich sag mal, dich so ganz genau drauf konzentrieren.
Ja, das ist gut.
Das heißt, dann vier Songs müssten dann schon, wenn man 2 Wochen, das sind 14 Tage, ja, 3 bis 4 Songs
müsste man schon machen, ne?
Schon am Tag so anschauen.
Wie gehst du denn dann vor, sagen wir, du hast deine grobe Struktur. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich die erstmal grob durchspiele, also ohne irgendwelche feinen Sachen, um erstmal so die Struktur wirklich drin zu haben. Selbst wenn ich Fehler drin habe, scheißegal, weil durch die Wiederholung wird's halt immer besser. Also es muss jetzt nicht immer der perfekte Take dann direkt sein. Das finde ich wichtig, ne, damit du einfach so ein Gefühl für den Song auch bekommst. Ne?
Ja, das mache ich aktuell gerade so, weil ich mich ja aktuell auf die Live-Tour mit den Eternity's End vorbereite. Und da habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit als 2 Wochen. Aber die Zeit will ich halt eben auch genauso strukturiert haben. Das ist jetzt mein Ziel, ist es jetzt zum Beispiel, erstmal, wir haben ein paar Gitarrenproben angesetzt jetzt in der nächsten Zeit. Und dass ich die Songs mir jetzt alle so weit drauf schaffe, dass ich die zumindest mitspielen könnte. Dass die nicht perfekt wären, dass die auch nicht vielleicht ultra geil klingen, aber dass ich weiß, wo welcher Akkord hingehört, wo welches Riff ist und so weiter und so fort. Dass ich die zumindest mitspielen könnte. Und danach, einfach für das Worst-Case-Szenario, wenn es dann heißt, okay, fuck, wir müssen jetzt doch in der Woche spielen, dass ich sagen kann, okay, ich könnte irgendwie auf die Bühne und könnte es irgendwie runterreißen. So. Und danach kommen die Feinheiten, wie du das gesagt hast, dass man eben dann ganz genau schaut, okay, Timing in gewissen Unisono-Passagen, dass die Soli alle so drin sind, dass ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen muss und dort halt eben auch mal das Muscle-Memory, sag ich mal, funktioniert und wirkt. Das ist immer so ein Punkt, worauf ich versuche hinzuarbeiten, dass ich eigentlich morgens aufstehen, dass ich morgens aufstehen könnte und die Songs spielen könnte, ohne drüber nachzudenken, was da passiert. So, dass dieses Muscle Memory Ding halt irgendwie direkt wirkt. Das passiert auch manchmal vielleicht auch erst bei der zweiten oder bei der dritten Show. Wenn man mehrere Shows hat, ist das natürlich
umso geiler. Das geht aber allen so, glaube ich. Auch den großen.
Ja. Die ersten Shows sind auch bei den meisten Touren und so, die ersten Shows, da muss man sich ja immer zum Eingrooven, sind immer schlechter.
Ich habe noch letztens so einen Podcast mit Scott Henderson gehört, der sagte dann auch, die ersten 3-4 Gigs soll keiner mitschneiden. Die jammern auf höchstem Niveau, aber trotzdem ist halt, will es halt eingespielt sein als Band auch, ne?
Ja, klar. Halt raus. Ja, und vor allem halt eben dann echt irgendwann diesen Punkt erreichen, dass du live dir keine Gedanken mehr machen musst über das, was du spielst. Was aber auch interessanterweise auch in eine andere Richtung sich auf einmal irgendwann wenden kann. Das ist so ein bisschen das Problem, was der liebe Björn mir jetzt am Wochenende gesagt hat, als ich bei Völkerball war. Der ja auch das in unserem Podcast gesagt hat, dass du irgendwann diese Songs so blind kannst, dass wenn du anfängst darüber nachzudenken, du auf einmal ganz viel falsch machst. Und wie die sich gegenseitig ärgern und sagen, hey, war es nochmal der erste Akkord von dem Song? Und auf einmal denkst du drüber nach und weißt...
Aber das ist ja auch generell in dem Spiel so. Sag mal, viele Sachen, die du schon ewig spielst, wenn du die anfängst zu hinterfragen, zum Beispiel mir geht's so, wenn ich Technik übe oder so, wenn ich manchmal drüber nachdenke zu viel, dann klappt's nicht. Das ist einfach irgendwie so ein... Weil du viel zu fokussiert dann bist. Obwohl es eigentlich schon so ein Automatismus ist. Ne?
Genau, du bist fokussierter auf die Dinge, die halt eben nicht mehr automatisch, vielleicht nicht mehr im Automatismus drin sind. Und das kann hilfreich sein, gerade bei Technik ist mir das aufgefallen, dass das sehr hilfreich sein kann, sich mal nämlich den Fokus auf andere Sachen zu konzentrieren und dann hat man, schon wieder gegen das blöde Mikrofon geschlagen, tut mir leid, Mikrofon, dann hat man vielleicht halt eben erstmal einen Downer, weil man sich denkt, ach scheiße, irgendwie funktionieren die Licks jetzt gerade nicht, aber auf lange Sicht gesehen, wenn man sich dennoch auf diese Kleinigkeiten fokussiert, dann tut man ja seinem gesamten Spiel holistisch, sage ich mal, so ein bisschen helfen, weil du halt eben auf andere Punkte auch noch eingehst, die du vielleicht vorher vernachlässigt hast. Aber ja, in der Regel ist dieses Überdenken gerade vor der Live-Situation. Ich sag mal, eine Technik-Situation, das ist ja was anderes, weil da bist du bei dir zu Hause und übst. Das ist ja scheißegal erstmal so. Aber gerade eine Live-Situation ist das ja...
Da kannst du nicht sagen, Moment, das muss ich nochmal machen. Den Lick will ich nochmal spielen, bitte. Rewind.
Das ist ja zu schön. Ja, genau, punch in. Das ist so ein bisschen das Gefährliche. Oder was ich auch gemerkt habe bei Mandragora Thuringia, die haben...
Wie kannst du diesen Namen aussprechen?
Gewisse Akkorde. Ja, so heißt halt die Band. Wenn du halt einmal in so einer Band drin bist, dann kannst du die Generation.
Ja, das geht ja noch, aber der andere Name, wie?
Mandragora, das ist eine Wurzel, okay, ja. Und dann Thuringia, Mandragora, ist Thuringia. Thüringen.
Okay, gut. Ja, geht eigentlich.
Weil die aus Jena kommen, und das ist quasi thüringische Wurzel.
Okay, okay.
Irgendwie sowas. Die Mandragoren. Nee, die haben immer eine gewisse Akkordfolge in ihren Songs, die in jedem Song vorkommt. Das ist so diese klassische FGA-Akkordfolge. Oh yeah. Aber die kommt in jedem Song immer mit einem kleinen Scheiße. Variation.
Ja, das ist hart.
Also dann hast du Songs, wo der Refrain die ganze Zeit FGA und dann A2-Takte, FGA, A2-Takte ist. Dann im nächsten Refrain ist es irgendwie FAG und dann FAG.
Wirst du wahnsinnig.
So kleine, naja. Dreher. Und das Problem ist halt echt, dass ich dann irgendwann mir überlegt habe, fuck, wie war das jetzt der Refrain oder war das jetzt der Refrain? Weil halt alle dieselben Tempi ungefähr sind und ungefähr dieselbe Melodie und ungefähr dasselbe Riffi drüber ist, dann ist das schon so, fuck, welcher Refrain war das jetzt? Welchen Refrain spiele ich gerade? Dann kann das halt gerne mal passieren, dass du den Refrain aus einem anderen Song auf einmal in dem Song spielst.
Scheiße.
So schnell kann das gehen.
Ja, ja, das ist gerade bei so Four-Chord-Songs oder so, oder noch schlimmer, wenn es dann nur drei sind, ich komme auch ständig durcheinander dann, ne? Weil es immer die gleiche Schleife, ja, ist und dann denkst du irgendwann, jetzt muss doch mal was anderes kommen. Nein, es kommt immer noch das gleiche. Und wenn du dann anfängst nachzudenken, dann hast du verloren.
Oh ja, ich finde es auch immer ganz furchtbar, wenn du die ganze Zeit nur so, ich sag mal, einzelne Akkordfolgen durchspielen musst und dann kaum Variation drin ist. Ich weiß noch, ich habe mal für einen Künstler, haben wir viel live gespielt, Fast Car von Tracy Chapman. Och, ich kann diesen Song auch nicht mehr hören. Und irgendwie ist der momentan wieder so ein bisschen aktueller. You got a fast car, I got a ticket. Ach, so eine schnulzige Balladen-Bullshit ohne Sweet Patios. Weg damit.
Hättest du ja durchsweepen können.
Nee, und genau, ich glaube, da wäre ich ganz schnell gefeuert worden. Nee, und da hast du dann auch so, dass ich war irgendwann live, ich war da so gelangweilt von dem Song und dann irgendwann vergisst du halt einfach, ja, wie dieser Song geht. So. Ach, das ist echt furchtbar.
Absolut.
Was ich auch noch ganz gerne mache, das habe ich jetzt echt letztes Jahr gemerkt, weil ich mich bei Mandragora Thuringia mir gesagt habe, ich weiß, kamen nicht viele Leute, waren jetzt auch nicht die größten Gigs und das sind jetzt auch nicht, also es ist eine sehr ambitionierte Band, lohnt sich auf jeden Fall mal auszuchecken, aber das sind jetzt keine Profimusiker, die da drin sind, die irgendwie für mich businesstechnisch relevant wären, dass ich da, ich sag mal, einen guten Beitrag zu leiste und auch, dass die mich gut in Erinnerung haben. Ich habe gesagt, okay, Leute, eine Probe reicht, dann können wir auftreten, das ist ja ganz normal. Und es war, reicht wirklich eine Probe? Willst du nicht irgendwie zwei, drei Proben machen? So, nee, eine reicht. Und dann waren die schon skeptisch und waren auch anfangs so bei der ersten Probe, oh je, mal sehen, was das wird. Und dann waren die so überrascht, dass ich alle Songs konnte bei der ersten Probe, weil die halt dieses Niveau von uns als Profimusikern echt nicht gewöhnt waren, so. Nee, aber ich bin dennoch hingegangen und habe für mich selber so als Hobby gesagt, okay, was kann ich tun, damit ich in dieser kurzen Zeit, weil das waren nämlich 2 Wochen auch in dem Fall, die Songs so perfekt nageln kann, dass dann live nicht denkt, dass da irgendein Gitarristenwechsel war oder dass ich neu bin. So, und dann habe ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe mir in meiner DAW, in Reaper, habe ich mir den Clicktrack von den Songs eingestellt. Hab auch die Audiodatei von den Songs da reingelegt, hab die aber gemutet und hab rein zum Klick den kompletten Song gespielt. Und im Nachhinein dann nämlich gecheckt, ist die Form, die ich spiele, richtig. Einfach auch für die Situation, für die Monitorsituation, du hörst keinen, du bist nur auf dich angewiesen. So, das sind ja Situationen, die immer vorkommen. Das echt egal ist, ob ich das Schlagzeug da habe oder den Bass da oder Gesang, dass ich auch nur, wenn der Klick da spielen würde oder laufen würde, ich dennoch, ich sag mal, mitspielen könnte. Wenn alle anderen sich natürlich auch an den Klick halten, das kommt natürlich mit dazu. Aber dass ich einfach ohne andere Instrumente als Referenz zu haben, weiß, wie die Form funktioniert. Das hat viel, viel gebracht auf alle Fälle. Gerade eben nämlich dann für diese Stellen, wo man schnell denkt, oh, kam das jetzt viermal, kam das dreimal, kam jetzt
der aber Bass oft kannst du dich mal, ja, ich finde es eher einfacher, wenn du dich an anderen Instrumenten dann orientieren kannst, Schlagzeug oder Bass oder am Gesang, du hörst ja, das dann ja. Ne? sehr oft.
Ja, natürlich, genau. Das macht's einfach, aber du hast ja auch manchmal die Situation, dass live diese Instrumente nicht da sind. Und dann ist es wichtig, dass du aber die Instrumente als Referenz
hast. Ja, natürlich, klar.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich im Studium auch gelernt habe, vor allem von Schlagzeugern, dass Jazz-Schlagzeuger, wenn sie einen Jazz-Standard spielen, damit sie nicht aus der Form fliegen, die meiste Zeit die Melodie im Kopf haben, währenddessen sie das Comping betreiben. Okay. Die Melodie vom Jazzstandard. Also auch während dem Solo natürlich auch auf den Solisten und zu hören. Aber weiterhin, wenn man Jazzschlagzeuger erzählt, hat er immer noch die Melodie weiterhin im Kopf. Einfach damit er das als.
Damit er das Gedudel nicht ertragen muss.
Genau. Ja, damit er das als Referenz hat, einfach besser durch die Form zu kommen. Und so habe ich das versucht, damit das nämlich auch zu trainieren, dass ich die Gitarre spielen kann, nur den Klick höre, aber innerlich weiß in meinem Kopf, ah, okay, jetzt macht der Dudelsack diese Melodie. Gut. Oder der Gesang diese Melodie und so. Ja.
Das ist wirklich gut.
Oh, das hat viel gebracht auf der einen Seite, klar. Und was mir auch viel immer bringt, ist, und das wenn man diese Methode, die ich gleich erzählen werde, macht, darf man nicht auf Sauberkeit oder so gehen, aber die bringt ziemlich viel, sage ich mal, für Anspannung, Adrenalin und auch für die Live-Situation, ist die Songs auf doppelter Geschwindigkeit.
Das ist auch eine gute Sache, ja. Also das muss ja nicht direkt doppelt sein, es kommt auf den Song an, aber ja, auf jeden Fall so oder 120, irgendwie sowas, dass ja die bisschen...
Genau. Dass man halt einfach, weil wenn man halt nicht mit dem Klick live spielt, kann das halt schnell passieren, dass man die Songs auf einmal schneller
spielt. Obwohl meine Erfahrung ist da, wenn du... Da geht dann eher um Songs, die man schon länger spielt. Das ist kein Problem, weil die so sehr in der Muscle Memory sind. Ist ja, überhaupt kein Ding.
Ja. Aber manchmal will man das ja auch bei Megalife zum Beispiel, machen wir das ganz bewusst so, dass wir gewisse Songs auch schneller spielen als in den Originalaufnahmen, weil wir halt finden, dass die schneller besser funktionieren und so. Oder dass wir bei Megalife zum Beispiel entscheiden wir uns auch glasklar gegen den Klick, weil wir halt dort die Freiheit oder der Schlagzeuger, der Jens, auch die Freiheit haben will, auch so ein bisschen zu entscheiden, ziehe ich jetzt an, gehe ich jetzt Vollgas oder nicht? Und einfach, dass man da nicht dann irgendwann steht und sich denkt, scheiße, ich komme mit meinem rechten Arm einfach nicht hinterher und ich habe keine Ausdauer mehr und alles tut weh, so dass man dem so ein bisschen vorbeugen kann, indem man einfach die Songs mal versucht so zu trainieren und zu spielen auf doppelter Geschwindigkeit. Und es ist auch noch vorteilhaft für die deutsche Effizienz, weil wenn du den Setlist doppelt so schnell spielst, bist du auch doppelt so viel fertig.
So sieht's nämlich aus. Sehr clever. Dich
wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
Zeitsparen ist angesagt. Genau.
Ey, das habe ich mal einem Schlagzeuger erzählt, der war da so fasziniert von diesem, nicht davon, das doppelt zu spielen, aber dieses, hey, stimmt, wenn man das doppelt spielt, dann ist man auch schneller fertig und dann kann man sich wieder auf die anderen Sachen konzentrieren. Das ist ja die deutsche auf Effizienz halt, ne?
Auf jeden Fall.
Nee, und das mache ich, versuche ich ganz gerne auch dann zu machen, wenn es halt möglich ist. Ich sage manchmal, Songs doppelte Geschwindigkeit ist dann halt auch nicht möglich so, aber jetzt bei Megalife, sowas wie Hangar 18 oder so, das macht schon Spaß. Und gerade auch für die Soli, weil wenn du die halt auch doppelt so schnell spielen kannst, dann funktionieren sie halt auch entspannter in normalen Tempos. So. Und so übe ich ja generell auch, dass ich, wenn ich Licks habe, die mich nerven, dass ich die versuche immer schneller zu üben, als sie eigentlich gedacht sind, damit sie für mich dann dort wieder entspannter
sind. Aber es kommt echt auch mal auf den Kontext drauf an. Ich sag mal, manche Dinge sind aber auch nicht unbedingt leichter, weil sie langsamer sind, sondern schwerer. Weil du halt bestimmte Sachen länger halten musst, du musst auf Nuancen achten. Also vielleicht kann man das auch umdrehen teilweise, ne? Dass man sagt, okay, man versucht mal die ganz schnellen Sachen mal auf halbem Tempo zu spielen, um mal zu gucken, wie akkurat bist du und wie viel Ausdruck bringst du da rein oder musst du überhaupt da reinbringen, damit es so klingt, ne? Also ich finde, beides hat so eine Berechtigung.
Ja, man muss so ein bisschen natürlich differenzieren, wenn man in die andere Richtung oder wenn man in beide Richtungen natürlich geht, dass man darf das nie man darf ein halbes Tempo, also 50%, 100% darf man nicht so gleich zu vergleichen. Also wenn du was auf 100% kannst, heißt das nicht, dass du auf 50% kannst, sondern auch andersrum. Weil halt einfach Techniken und Bewegungen und ein Verständnis sind halt einfach anders. Deswegen zum Beispiel akkurate Sachen würde ich auf dem Tempo immer üben, wo man gerade ist, weil du halt das nicht abschätzen kannst. Nur weil du es langsamer kannst, heißt es ja nicht, dass du es dann schneller
kannst. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne so, dass ich da viel mehr, wenn ich irgendwas übe, wo ich denke, okay, das erfordert deutlich mehr Übung, einfach auch auf die Körperspannung achte. Bin ich entspannt? Ist alles locker? Ja. Ist die linke Hand vielleicht verspannt oder die rechte? Alles auflockern und lieber auf solche Sachen achten beim Üben, ne?
Genau, das versuche ich mir so ein bisschen mit dem Schnellerspielen auch noch ein bisschen mehr reinzuholen, dass ich halt entspannter an und für sich werde. Gerade bei Songs, wo ich weiß, dass ich da auch zu einer Verspannung neige. Wie ich das mache mit der Verspannung auch ist, für mein Verständnis kommt Verspannung oft daher, dass die Bewegung, die man da ausführen muss, eine ungewohnte Bewegung ist. Dass die halt erstmal vielleicht nicht so Second Nature drin ist, weil alles, was wir Second Nature spielen können, können wir auch entspannt super spielen. Das ist ja so ein bisschen die Definition auch davon. Ich versuche dann zum Beispiel einfach so ein Lick, ein gutes Beispiel ist das Einstiegslick vom Anger 18 Solo von Marty Friedman, von seinem ersten großen Solo, weil wir spielen den Song als erstes in unserer Setlist, das heißt, kann auch sein, dass wir halt auch mal erstmal unaufgewärmt sind irgendwie, weil du halt dich auch während der Setlist ja auch erstmal so ein bisschen einwärmst, sag ich mal. Also ist ja nochmal eine andere
Spielst du dich ja nicht vor der Show warm, oder? Oder spielst du dich doch warm?
Ja, ja, okay. Doch, natürlich, aber du bist dennoch, weißt du, dann das Adrenalin und so, du musst dich erstmal dran gewöhnen, du bist vielleicht aufgeregt beim ersten Song, mehr aufgeregt als beim zweiten und beim dritten Song, solche Sachen. Als halt einfach der erste Song ist, ist das erstmal eine ungewohnte Umgebung. Aber dann, ich habe mir da auch gesagt, okay, ich will das live nageln und damit ich es nageln kann, muss ich die Line so beherrschen, wie ich all meine anderen Lieblingslick lernen kann. Dann habe ich diese Linie halt wirklich ganz bewusst sehr oft am Tag
geübt. Das ist das.
Nur diese Linie.
Das ständige Wiederholen.
Dass die immer wieder, dass ich die Gitarre in die Hand nehme und diese Linie spiele und so weiter und so fort. Wie machst du das noch so, dass du zum Beispiel ein bisschen versuchst, auf Entspannung zu achten?
Ja, wie gesagt, ich versuche, wenn das irgendeine bestimmte Passage ist oder irgendein Lick, dann spiele ich den durch, nehme ich dabei auf und gucke mir das Video meistens nochmal an und dann erkenne ich sehr oft schon, was schief ist. Vielleicht die Schulter hoch. Das sind so Kleinigkeiten, auf die achtest du nicht beim Spielen. Kannst du auch gar nicht, weil du fokussiert bist. Aber dann kannst du, okay, achte da drauf und dann versuchst du halt die Bewegung möglichst klein zu halten, auch von der linken und von der rechten Hand, entspannt zu sein. Und in letzter Zeit mache ich da echt große Fortschritte auch, was das Thema Picking angeht. Ich bin jetzt auch schon so ein kleiner Junkie geworden. Mir macht das so viel Spaß zu üben. Also, es wird irgendwann mal mehr kommen, was das Thema Picking angeht.
Sehr gut. Das ist so ein bisschen, ich glaube, was auch helfen kann, ist eine Methode, die der Martin auch immer sagt. Ist nämlich Grundlagen und Basics in Form von Bewegung trainieren. Weswegen zum Beispiel ich jetzt behaupten würde, dass ich bei so Picking-Sachen oder so jetzt nicht darauf achten muss, dass ich mich verspanne und meine Schulter nach oben zieht oder so, oder dass ich aus dem Arm picke, sondern aus dem Handgelenk und so Geschichten, ist, weil ich halt einfach schon seit Jahren darauf achte, diese Basics, sage ich mal, genauso zu trainieren, dass sie halt so Second Nature sind, dass ich weiß, das wird nie passieren, dass ich bei gewissen Linien mich dort halt eben auf eine gewisse Art und Weise verspanne, weil ich halt einfach, ich dort meine Grundlagen so sehr trainiert habe und dort nämlich dann schon drauf geachtet habe, wie ist meine Körperhaltung, wie ist meine Körperbewegung und so weiter und so fort, dass sich das irgendwann auch einbrennt und man dann halt eben ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr drauf achten muss, weil man halt weiß, es funktioniert, es läuft, weil es ist halt einfach, es läuft so, wie das wie gehen. Genau. Wie wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Runde spazieren gehen, dann muss ich ja auch nicht vorher
und, überlegen. Und das Mindset vorher schon. Weil wenn du dir vorher schon einredest, das ist schwer, dann besteht die Chance, dass du es direkt nicht hinbekommst. Na, wenn du zu dir aber sagst, das ist ein kleiner, einfacher Trick aus der Psychologie, wenn du aber sagst, ey, das ist super easy und du gibst deinem Körper dieses Signal, dann klappt es alles besser. Na.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn man sich vorher schon so eine, ich sag mal, so eine Barrikade aufstellt, so eine gedankliche und sagt, das kriege ich eh nicht hin, dann kann man es eher schon vergessen.
Genau.
So. Fakt. Das ist ja wie bei allem so. Was ich auch noch ganz gerne mache, ist in letzter Zeit, ich bin gerade überlegen, wie nennt sich dieses Prinzip nochmal, das Hawkins-Prinzip heißt das, genau. Kommt auch so ein bisschen aus dem Time-Management und ich versuche ja auch viel aus Time-Management irgendwie meine Übungsroutine mit reinzubringen und daraus zu profitieren, ist, dass man sich auch Zeiten vorwegnimmt, in die man sich so ein bisschen eingrenzt, wie lange man gewisse Sachen übt. Weil wenn ich jetzt mir einen Song vorbereite und sage, okay, ich brauche für den Song bestimmt mal 4 Stunden, dann brauche ich dafür auch 4 Stunden. Aber wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ey, okay, den Song schaffe ich auch in 2 Stunden und kann dann 2 Stunden mich auf einen anderen Song konzentrieren, dann ist das in der Regelfall auch so, dass du auch durchaus nur diese 2 Stunden brauchst für den Song. Weil du halt eben, wenn du dir mehr Zeit auch nimmst, du auch dann schneller wieder, ich sag mal, Zeit nicht prioritisierst und sagst, ah, okay, ach, jetzt guck ich da nochmal schnell auf Handy und dann zack, 20 Minuten irgendwie auf dem Handy verbracht oder dich mit Sachen beschäftigst, die dich gerade nicht weiterbringen. So, weil du halt eben weißt, ach, ich habe ja noch 4 Stunden, um den Song zu lernen, easy, und morgen mache ich den nächsten. So.
Ja.
Das heißt, sich selbstständig so ein bisschen Druck zu machen, auf eine positive Art und Weise, kann da auch nochmal Effizienz und Geschwindigkeit bei rausholen.
Absolut. Wie machst du es denn? Ich kann ja erstmal sagen, wie ich es mache. Also wenn ich übe, dann schaue ich, dass ich spätestens nach einer halben oder dreiviertel Stunde definitiv einen Break mache. Ich weiß nicht, wie du das machst, weil ansonsten ist es meiner Meinung nach fast schon vertane Zeit, weil du halt gar nicht mehr so konzentriert bist. Ne? Irgendwann lässt es nach.
Es kommt ganz drauf an, was ich übe, finde ich. Also in der Regel ja. In der Regel versuche ich auch immer darauf zu achten, dass ich so nach 25 Minuten irgendwie eine Pause mache, 5 Minuten oder so. Und auch wenn es
ja, genau, kurz die einfach Gitarre weglegen ist.
Noch
ja.
mal kurz, einfach nochmal kurz weggehen. Manchmal bin ich so sehr im Flow, das ist dann
ja, halt auch, wenn
du
einmal
so im Flow drin bist und dann willst du auch nicht aufhören, dann willst du keine Pause machen. Und das sind aber auch sehr, sehr wichtige Momente, wo ich sage, ja, dann mach da auch ruhig keine Pause. So, das ist vollkommen okay, weil das vielleicht auch jetzt Dinge sind, die, also wie gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, was man übt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Songs übe, dann finde ich Pausen wichtig, weil der Kopf muss sich kurz, der muss kurz frei sein, so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen transkribiere,
oh ja, das kenn ich,
jetzt irgendwie von irgendwelchen Sachen, dann bin ich mehr im Flow. Weil dann kann ich auch das Vorherige so ein bisschen vergessen. Weil dann geht es mir ja nicht darum, dass ich ein Solo 1:1 spielen kann, sondern es geht mir erstmal herauszufinden, was da gespielt wird. Und dann gehe ich das Step für Step durch. Und wenn ich dann halt eben den Kram vorher mir so aufgeschrieben habe, aber halt vielleicht dann kurz aus meinem Kurzzeitgedächtnis entlasse und vergesse, dann ist das ja nicht mehr so relevant, sag ich mal. Dann ist das ja nicht mehr so wichtig. Und da finde ich den Flow halt auch einfach.
Dann kriegst du auch viel geschafft, weil du halt,
ja.
Das ist, du hast ja auch immer eine neue Aufgabe. Du hast ja immer wieder was Neues, neue Informationen. Genau. Aber wenn du immer die gleichen, ich kenne das zum Beispiel beim Transkribieren, wenn du dich dann hinterfragst und die gleiche Linie 10, 20, 30 Mal hintereinander hörst, du hörst manchmal Sachen, die gibt's gar nicht. Du überhörst oder du verhörst dich einfach.
So wie der Phantomschmerz.
Ja, genau, genau.
Das Phantomhören, sag ich mal. Dass du auf einmal irgendwo was hörst, wo das gar nicht vorkommt. Nee. Aber so, es kommt so ein bisschen halt, wie gesagt, auf die Sachen drauf an. Was bei mir immer so ein bisschen gefährlich sein kann, sind Technikübungen. Da, weil das Ding ist, ich mache ja meine Übungen meistens momentan mit meinem aktuellen Rhythmus morgens. Von mir habe ich das noch nachts gemacht, also ich switch da immer so einmal im Jahr, je nachdem wie ich lustig bin. Ich kann ja zum Glück hier nachts laut sein in der Wohnung. Und das Ding ist halt, wenn mich aber am Vorabend irgendwas beschäftigt hat, irgendwas Dummes, irgendeine Aussage von jemandem oder irgendwas, worüber ich mich ärgern kann oder schlecht geschlafen oder schlecht geträumt, dann wirkt sich das mental am meisten aus, wenn ich meine Technikübung mache. Weil wenn ich meine Technikübung mache, das benötigt viel Fokus. Das ist so ein bisschen wie eine Meditation, aber dadurch, dass du die ganze Zeit ein und dieselbe Bewegung immer wieder wiederholst und wiederholst und wiederholst, neigt man, finde ich, auch dazu, wie eben bei der Meditation, die Gedanken
schweifen
zu lassen. Und dann fange ich auf einmal an zu denken, ey, was wurde denn da gestern wieder von Bullshit erzählt oder ach, was ist denn da wieder passiert oder dort? Und dann ist das, dann konzentriere ich mich halt gar nicht mehr aufs Spiel, sondern habe die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, weil ich mich über das aufrege, was irgendwie passiert.
Aber ich glaube, da willst du aber auch, glaube ich, hin. Ja? Im Endeffekt willst du es ja wirklich aus dem FF spielen, ohne später, wenn du es kannst, natürlich. So, genau.
Später,
exakt, wenn du es nicht kannst, am Anfang.
Genau, natürlich genau. Nicht. Aber es ist natürlich aber auch nicht schön.
Nein.
Weißt du, man will es ja genießen, klar. Man will nicht die. Und deswegen ist mein Lösungsansatz dafür auch, dann dort zum Beispiel nämlich eine Pause zu machen und entweder dem Gedanken zu folgen und zu sagen, okay, ich habe jetzt was mich stört gerade in meinem Kopf, also kümmere ich mich darum, dass das vom Tisch ist. Zum Beispiel irgendwie, ich habe eine Diskussion mit einem Freund und dann habe ich gesagt, okay, ich übe jetzt nichts, bringt gerade nichts, komm, ich rufe gerade schnell den Kollegen, den Freund an und kläre das mit dem. So, dann ist es weg, dann ist es vom Tisch. Oder wenn es wirklich was Tiefgründigeres ist, was jetzt gerade nicht zu lösen ist, dann versuche ich mich irgendwie anders auch so ein bisschen abzulenken. Beziehungsweise, was mir letztens geholfen hat, bei sowas, war nämlich dann auch eine Methodik, die du in der Meditation auch anwendest. Ich habe eine Zeit lang relativ gerne und viel meditiert. Da ist das so, dass, wie gesagt, Gedanken kommen, Gedanken gehen, dass du bist so anfällig dafür für sämtliche Gedanken, weil du ja nichts machst, um dich abzulenken. Du sitzt hier eigentlich nur und atmest. So, man sagt aber, es ist auch nicht schlimm, dass ein Gedanke kommt. Man muss sich nur immer wieder zurückrufen, okay, jetzt war der Gedanke da, weg mit dem Gedanken, wieder auf die Atmung konzentrieren. Und Gedanke kommt, nee, wieder die Atmung, wieder ein- und ausatmen. Und so habe ich das auch fürs Gitarrespielen gemacht. Dass ich habe so ein Workout gemacht, wo ich die ganze Zeit immer was gespielt habe. Und manchmal ganz kleine Noten, nur 3 oder 4 Stück am Stück, 4 Noten am Stück, so. Und dann kam wieder ein Gedanke. Und dann musste ich mich selber wieder erinnern, okay, nee, jetzt weg mit dem Gedanken, konzentriere dich jetzt auf die 4 Noten. Und immer wieder so zurückholt in die Konzentration. Ist da etwas, was sehr, sehr hilfreich sein kann, weil dann kannst du nämlich auch dennoch weiter üben und weitermachen. Weil ich das jetzt auch in letzter Zeit echt oft hatte, dass ich dann so Übersessions unterbrechen musste und mich echt irgendwie ablenken musste, weil irgendein dummer Gedanke
mal drin ist war. Krass.
Ja. Und das ist halt nervig auch irgendwann so ein bisschen. Aber es ist auch ein bisschen abhängig, wie man generell gerade so drauf ist. Je besser man drauf ist, desto besser kann man auch, finde ich, solche Sachen
machen. Oder wenn du unter Druck bist, wenn du wirklich diese 2 Wochen hast und du denkst, du musst jetzt abfeuern, du hast gar keine andere Möglichkeit, die Gedanken können gar nicht da sein, auch wenn sie da sind, dass du quasi musst, abliefern musst, ne?
Ich glaube, das genau, dass du der Druck so ein bisschen, so ein bisschen wie das auch mit meinem Kurs, was ich mir selber gesagt habe, ich muss jetzt in 2 Wochen diesen Kurs fertig machen. Ich habe es jetzt ein Jahr lang aufgeschoben und zack mache ich es in 2 Wochen, weil ich bin halt auch ein Mensch für mich selber, ich brauche Deadlines und ich bin auch ein Mensch, der weiß, ich arbeite nicht nach Prinzip, ich mache jeden Tag eine Stunde und dann habe ich in 2 Monaten alles fertig.
Ach du Scheiße, das könnte ich niemals.
Sondern nein, ich bin der typische, oh fuck, übermorgen ist die Deadline, ich muss doch jetzt noch 2 Nächte durchmachen, so. Aber dann habe ich es auch.
Also da bin ich genauso. Wenn ich die ganze Nacht dann durcharbeiten muss, habe ich keinen Bock, morgen mache ich eine Viertelstunde, da eine halbe. Nee, das geht gar nicht.
Ich mache auch lieber, ich crunche lieber und mache lieber 2 Tage lang, 3 Tage lang hardcore durch, keine anderen Termine und hab's dann hinter mir. Gönn mir dann auch gerne eine Pause danach.
Die brauchst du
dann auch. Aber ich bin echt, ja. Ich war in der Uni damals schon nie so der. Wir mussten ein Arrangement schreiben und ein Freund von mir, der da so ein bisschen gewissenhafter ist, hat zu mir gesagt, du musst den jeden Tag einen Takt schreiben und dann bist du am Ende des Semesters fertig mit deinem Arrangement. Und ich denke, ja,
natürlich.
Mach ich. Und dann irgendwie 3 Tage vorher, so, fuck, ich muss das Arrangement noch schreiben. Oder das Big Band Arrangement schreiben. Ich so, ey, Alter. Ich glaube, das haben wir hier schon mal in einem Podcast.
Ja, erzählt. doch, hast du, ja.
Habe ich meine
Führerscheinprüfung gehört,
dass wir eine Führerscheinprüfung haben. Das haben wir schon erzählt,
nicht schlimm.
Ne? Stimmt, ja.
Geil.
Ach, geil. Gut, kommen wir mal zu einer weiteren Frage.
Wir sind
jetzt schon eine Dreiviertelstunde
hier drin. Krass, tatsächlich. Oh ja.
Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde
wieder
sein Thema. Also Carsten, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet.
Wenn nicht, beantworten Sie beim nächsten Mal nochmal ausführlicher. Ohne auszuschweifen natürlich.
Gäste, dann laden wir noch ein paar gewisse Gäste ein, die uns dann weiterhelfen können. die nächste Frage war von, Schande über mein Haupt, dass ich gerade nicht auf den Namen komme. Erwarte mal ein paar Stunden bei mir. Sehr talentierter junger Gitarrist. Falls du das hörst, du weißt, wer du bist und du fühlst dich angesprochen und dich verdammt, ich komme gar nicht auf deinen Namen. Es ist irgendwas mit F, es tut mir sehr leid.
Hallo Justin!
Der hatte uns auf Instagram geschrieben, das war nach unserer 2021 Rückblickfolge, wo ich ja erzählt habe, dass ich versuchen möchte, meine Technik eben noch genauer, bewusster so darauf hinzuarbeiten, dass ich, egal in welcher Situation ich bin, immer ein gewisses Level an Performance abliefern kann mit der Technik. Und er hat nämlich gefragt, wie wir das machen, wie wir da rangehen an sowas ganz Bewussten. Hast du dich mit sowas schon mal beschäftigt oder auseinandergesetzt?
Nee, naja, ich sag mal so, wenn das bestimmte Dinge sind oder bestimmte Techniken oder die wir verfeinern wollen, dann hilft nur eins. Du musst sie spielen, Podcast zu Ende, spielen, immer wieder spielen. Du musst sie einfach immer wieder spielen. So, bis du nicht mehr drüber nachdenken musst. Und selbst dann wiederholst du die. Na?
Genau. Ich glaube, Consistency und einfach ständiges Wiederholen ist so ein bisschen die wichtigste Regel. Aber man kann da natürlich auch ein bisschen vertieft mit eingehen. Ich mache das mal zum Beispiel anhand von Arpeggios, mal als Beispiel. Weil das ist gerade, wenn wir in Improvisation ja auch üben und dort ein bisschen, ich sag mal, frei improvisieren wollen, ist ja Arpeggio auch ein großes Thema. Also Arpeggio jetzt nicht im Sinne von schnellen Sweep-Arpeggios, sondern dass wir in der Lage sind, über eine Countfolge schön Arpeggios zu spielen. Dann macht's Sinn, natürlich vom Muscle Memory die Arpeggios rauf und runter zu spielen. Aber ich finde, dort kann man auch gewisse verschiedene Aspekte nämlich genauer fokussieren in seinem Übeplan. Du könntest hingehen und sagen, okay, du übst die Arpeggios in Muscle Memory und dann übst du die Arpeggios als nächstes mit wirklich dem Bewusstsein, wo ist meine Terz, wo ist mein Grundton, wo sind die einzelnen Umkehrung. Sachen, um so ein bisschen Fretboard-Knowledge zu trainieren. Die Umkehrungen. Vielleicht übst du die Arpeggios auch für deine Gehörbildung direkt, dass du halt nur den Grundton setzt und die darüber singen
kannst. Was auch zum Beispiel ganz cool ist, wenn du dir vorher sagst, okay, ich fange bei der Terz an und höre bei der Quinte auf. Und dann versuchst du mal 8 Töne zu spielen und auf der Quinte oder Terz, wo du landen willst, zu landen. Dann kriegst du da noch ein bisschen Gespür.
Du meinst mit
Tonleitertöne. Oder chromatischen Zwischentönen, dass du dich da selber limitierst. Ja,
genau, genau. Die Limitierung ist da echt etwas, was sehr hilfreich ist, weil sie im Detail nochmal gewisse Dinge fokussiert, die wir sonst im Großen und Ganzen, sag ich mal, vergessen oder übersehen. Limitierung ist da echt, finde ich, das Wichtigste überhaupt. Das klingt zwar erstmal so eingesperrt, aber es ist so hilfreich, weil du dich halt eben auf die Sachen konzentrierst, die dir sonst vielleicht nicht auffallen beim großen ganzen Spielen so. Und die man sonst vielleicht auch nie so macht, aber die dann echt sehr hilfreich sein können.
Die gehen natürlich erst in dein Spiel ein, wenn du es echt super, super, super oft gemacht hast. Ne? Müssen dann eher nicht einbilden, jetzt übe ich das eine Stunde und bei der nächsten Improvisation baue ich das ein. Ja. Forget it. Nee. Das funktioniert nicht. Ne?
Nee. Wie oft haben wir hier Rick Graham schon zitiert mit seinem Sitz, dass er gesagt hat, er hat keine Angst vor einem Gitarristen, der 1000 Licks eine Stunde geübt hat, sondern der ein Lick 1000 Stunden geübt hat. So, es war von Bruce Lee geklaut, aber das sagt genau das Richtige aus, sage ich mal, ja. Und du merkst es ja auch bei all den Großen, weil ich glaube, man hat heutzutage auch so ein bisschen den Stress, das Problem als junger Gitarrist, man sieht so viele Gitarristen, man sieht so viele verschiedene Licks, dass man denkt, man müsste jedes Potenzial, also man müsste alle irgendwie bedienen und abdecken können. Das dachte ich als Student auch. Ich dachte mir auch, oh fuck, ich muss dieselben Licks drauf haben wie ein Guthrie Govan und wie ein Tom Quayle und wie Martin und wie Mike Stern und keine Ahnung was. Aber Martin spielt halt auch seine Martin-Licks. Tom Quayle hat auch so seine 6 Licks, die er irgendwie spielt. Und jeder hat ja seinen gewissen Pool an Licks. Aber ich glaube, was es halt eben ausmacht, ist, die wissen, diese Licks können die
überall anwenden, egal wann und wo.
Das ist so, ja, das gehört zu denen dazu. Ja. Die brauchen nie wieder darüber nachzudenken. Das ist wie Autofahren oder wie Fahrradfahren. Das ist so,
und auch da,
als ich letztes Mal Fahrrad gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass Fahrradfahren vergessen
kann. Ja, sehr gut. Auch da gerade, dass man, also wenn man Licks lernt, ist das cool, aber cooler ist es, man nimmt sich da kleine Details raus. Bestimmte Tonabfolgen und dann, wenn du die dann versuchst, eher in dein Spiel zu integrieren, hast du mehr davon, als wenn jetzt kommt der Lick, dann feuerst du ihn ab, aber du hast nichts verstanden. Und dann kannst du auch wahrscheinlich nur in der einen Tonart, was auch nicht viel bringt.
Okay, wobei da haben wir Gitarristen ja eigentlich weniger das Problem.
Ja, es also kommt drauf an.
Ich erinnere mich da an unser Studium, wo dann echt, das heißt für Pianisten, dieses Lick in allen 12 Tonleitern. Und ich dachte mir, ja, kein Problem,
Bund weiterschieben. Aber mach aus dem Mollig Dur, mach aus dem, solche Sachen halt, das kann manchmal hilfreich sein. Ja,
oder halt benutzen einen Fingersatz. Zum Beispiel. Benutzen einen Fingersatz. Starte das Lick nicht mit dem Ringfinger, starte es mit dem Zeigefinger und geh halt dann nach rechts
weg. Spielst du auf einer Seite, spielst du auf zwei Seitenpärchen und so weiter. Das ist auch schon wieder eine Limitation und so hast du wieder genug Zeug zum Üben. Ja. Wenn du das mit deinen eigenen Licks machst, dann kommst du sogar auf noch mehr Ideen, weil du dann viel kreativer damit umgehst.
Also ich finde per se, ich habe gerade einen Schüler, mit dem ich wieder sehr viel Jazz mache und auch so ein bisschen Jazz-Beginning mache. Und da merke ich so ein bisschen, okay, so man braucht auch erstmal gewisse Licks, um ein Vokabular aufbauen zu können. Aber ab einem gewissen Punkt hast du so ein Level erreicht, wo du dir überlegen musst, okay, lerne ich jetzt ganz viele Vokabeln, um Vokabeln zu können, oder konzentriere ich mich darauf, dass ich mit den Vokabeln, die ich habe, jetzt auch einfach echt mal vernünftige und anständige Sätze sagen kann, weißt du? Und das ist so ein bisschen das, was halt eben die großen Players ausmachen. Die haben ihr Vokabular und die wissen aber auch, wie sie es musikalisch bedienen können. Und dann gibt's andere Gitarristen, die haben halt ein riesiges Vokabular, wissen halt aber nicht, wie sie daraus einen einzelnen Satz bilden sollen. Ja, so heißt es.
Richtig.
So. Das heißt, Limitierung ist da wichtig. Und genauso ist es im technischen Bereich nämlich auch. Gerade wenn es darum geht, okay, wie kann ich meine Technik auf ein Level bringen, dass ich sagen kann, egal in jeder Situation kann, habe ich ein gewisses Performance-Level von dieser Technik. Ich rede jetzt mal bei Technik explizit, ich sag mal so die drei Grundtechniken, die es so im Metal-Soloing-Bereich geht. Also ich rede
mal ganz bewusst
nicht von der Bending-Technik oder auch nicht von der Phrasing-Technik, sondern ich rede von Sweeping, Picking und Legato. Das sind so für mich diese drei Grundtechniken vom modernen Metal-Soloing. Die dort eine gewisse Rolle spielen. Und da mache ich eine gewisse Limitierung auch einfach, um genau ins Detail reinzugehen, weil ich glaube, im Detail liegt auch das Geheimnis. Wenn du gewisse Bewegungen ganz detailliert übst und trainierst, dann hast du es auch einfacher, so ein gewisses Level zu halten. Ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel, wie ich derzeit rangehe, weil ich das ja durchaus derzeit so übe. Ich nehme mir momentan versuche ich mir am Tag 30 Minuten zu nehmen, 25 Minuten, 20 bis 30 Minuten, sagen wir mal so, 20 bis 30 Minuten, wo ich mein eben diese drei Grundtechniken eh für 10 Minuten auf eine gewisse Art und Weise trainiere. Und das mache ich im Januar auf 80 ppm und im Februar mache ich das auf 90 und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe gar nicht in der Übungssession Tempo hoch, sondern ich gehe echt über das Jahr verteilt im Tempo super, hoch und sage, ja, okay, ich möchte dann nach 6, 7, 8 Monaten die 140, 150, 160 auf 16. Triolenbasis erreicht haben. Und gehe aber dann jetzt eben dadurch, dass ich mir die Zeit mit dem Tempo nehme, habe ich mehr Zeit, ums Detail zu gehen. Und spiele zum Beispiel für meine Picking-Übung spiele ich nichts mit der linken Hand. Ich spiele
auch
nur
eine
meine
super
rechte
Sache.
Hand.
Ja, genau.
Ich spiele nur 4 Noten auf der E-Seite.
Da, ja, genau.
Und achte, ist es als richtig. Dann spiele ich 4 Noten auf der E und 4 Noten auf der H-Seite und dämpfe währenddessen ab und gucke, ist in meiner Bewegung alles richtig. Dann spiele ich über 3 Seiten. Am nächsten Tag spiele ich über 4 Seiten oder mache ein String-Skipping oder spiele nur 3 Noten. Sodass ich halt wirklich mal ganz verschiedene Situationen sehr detailliert rangehe und wirklich sehr präzise und ganz genau drauf achte.
Da merkt man auch ab und zu mal, dass zum Beispiel die linke Hand das fatal ist und nicht mal die rechte. Das sind halt auch so Dinge, Synchronisation zwischen beiden Händen, dass man manchmal an der falschen Ursache feilt. Ne? Dass man denkt, okay, es liegt an meiner Picking-Hand. Nein, es liegt eher an der linken Hand vielleicht. Ne? Kann auch schon mal sein.
Ich glaube tatsächlich, es ist zumindest bei mir so, und ich glaube, so von meiner Erfahrung her, ist tatsächlich für viele die rechte Hand echt das größere Problem als die linke Hand. Und zwar folgendermaßen. Das ist echt etwas, was ich skurrilerweise von Tom Hess habe.
What the fuck?
Wir wissen ja, was das für ein seriöser Lehrer ist. Also, apropos seriöser Tom Hess, ich habe da letztens ein Video gesehen, der hat ja mal eine Lesson rausgebracht, wirklich, wie du Frauen mit Gitarre spielen erobern kannst. Das war ein Online-Kurs, den
er hat
mittlerweile gelöscht. Aber dieser YouTuber KDH, der ja auch mit Levi Clay und so befreundet ist, dieser 20-Jährige mit den ganz langen Haaren, dieser Engländer, der hat mal ein Video darüber gemacht, weil er geleakt worden ist, was da alles drin vorkommt. Und wie er wirklich erzählt, mit den Akkordfolgen bringst du die zum Orgasmus, die Frauen, und solche Geschichten. Also seriöseste Quelle, die ich jetzt hier auspacke
mit
Tom Hess. Ja, aber der hat zum Beispiel gesagt, ey Leute, trainiert mal nur eure rechte Hand und dann merkt ihr mal, wie abgefuckt eure rechte Hand ist, weil die rechte Hand ganz viel abhängig ist von der linken Hand, weil die linke Hand nämlich uns auditiv das Signal gibt, wo geht's entlang, weil wenn wir nur die rechte Hand spielen, hören wir ja keine Skala oder so oder irgendwelche Töne, sondern wir hören halt nur tak, tak, tak,
tak, tak. Aber so lernst du halt das rhythmische Element richtig und das ist halt das Gute, ne?
Das kommt noch mit dazu, man lernt so gesagt, die rhythmischen Sachen, man kriegt halt eine deutlich bessere Kontrolle, was auch für die Synchronisation her besser ist, weil du nämlich die rechte Hand nicht mehr von der linken abhängig ist, die wird unabhängiger, die rechte Hand dabei. Und das ist so ein bisschen das Coole, sag ich mal auch. Aber so trainiere ich auch dann die linke Hand einzeln und weiß zum Beispiel auch für die linke Hand dann meine Schwachstellen, an denen ich mich gerade sehr genau fokussiere. Das sind zum Beispiel Pull-Offs. Oh mein Gott, Pull-Offs sind immer, immer meine Schwachstellen.
Dass Pull-Offs gut klingen, ist aber auch nicht so einfach teilweise. Ne? Klingen meistens immer ein bisschen leiser halt, ne, naturbedingt, aber das kann man auch gut üben. Ne?
Genau, sie klingen ein bisschen out of tune, weil du halt irgendwann die Kraft nicht mehr hast, beim Zeigefinger dagegen zu halten, dass du halt, wenn du die Runterziehbewegung machst, die Seite ja auch nach unten ziehst. Da muss der Zeigefinger immer so ein bisschen gegenhalten. Und vor allem die Timing-Geschichte. Ja. Timing ist bei mir mit Pull-Off das Schwierigste. Und das merkst du auch bei vielen, wenn sie sweepen, dann ist das zum Beispiel auch so, dass der Pull-Off bei so einem klassischen Drei-Seiten-Sweep ist der Pull-Off immer die Note, die vom Timing off-fällt, weil die halt, weil wir das halt schneller machen und weil wir da halt nicht so die Kontrolle drüber haben. Und da versuche ich halt jetzt eben mit der Liebe zum Detail halt eine größere Kontrolle und ein größeres Bewusstsein reinzubekommen und halt eben auch eben genau das gewisse Form von Level dann auch halten zu können in dieser Art von Performance. Ja.
Sehr gut.
Ja, mal gucken,
ob es doch, mit Sicherheit, ach klar.
frag mich in 7, 8 Monaten noch,
garantiert,
ob ich da stehe und
das also hat nichts
gebracht.
Nee, all diese Stunden. Das bringt immer was. Egal, wenn du fokussiert übst, egal, natürlich wie fokussiert und die gleichen Sachen, dann kommst du definitiv weiter. Ansonsten übst es falsch. Dann ist es was anderes.
Ja, das ist auch etwas, ich versuche das zwar täglich zu machen, aber auch für die Leute da draußen, die jetzt nicht jeden Tag eine halbe Stunde Zeit haben, das ist nichts, was man täglich machen muss. Das reicht, wenn man das, glaube ich, 3, 4 Mal die Woche gemacht hat. Aber das Wichtige, und das hast du gerade gesagt, fokussiert. Mach die Dinge nicht vor dem Fernsehen, mach die Dinge nicht beim Netflix gucken oder so. Mach das wirklich fokussiert. sodass ihr wirklich da sitzt und wirklich euch mal 20, 30 Minuten auf diese eine Technik oder diese zwei, drei Techniken konzentriert. Oder 10 Minuten auf eine Technik. Reicht auch schon. Das Wichtige ist der Fokus da drauf. Und nehmt euch dabei
Das auf. Ist nicht verkehrt, ja.
Also ich versuche immer eine Session zu machen, beziehungsweise mir hilft dann natürlich die Arbeit als YouTuber und so Geschichten ganz gut dabei und auch so Sachen wie das Machen von Then of Speedpicking, weil da musste ich mich aufnehmen. Und da musste ich dann auch ganz genau hören, wo ist die Synchronisation noch off? Wo könnte ich noch was machen? Mir fallen dann ja einfach nur dort beim Aufnehmen schon Dinge auf, die mir sonst beim Üben nicht auffallen, weil natürlich du dich auch nicht auf alles konzentrieren
natürlich
kannst.
Natürlich nicht. So. Aber du hast auch noch eine andere Anspannung, auch das ist manchmal ein gutes Training. Wenn eine Kamera läuft, ist ja ein bisschen so wie eine Live-Atmosphäre, obwohl ich eine Kamera schlimmer finde als live, ehrlich gesagt. Aber das ist ja jeder anders. Ja, jeder ist da anders. Es gibt da Leute, die fühlen sich total wohl. Ne? Und da trainierst du ja auch automatisch so ein bisschen. Ne?
Ja.
Finde ich. Ja. Unter Anspannung, stell dir mal vor, du hast deine Übesession und du weißt, gleich kommen aber drei Leute, die gucken dir dabei zu. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, theoretisch. Ja. Also wenn ich jetzt üben will, dann will ich in Ruhe üben. Ne? Aber manchmal ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich hasse das auch.
Habe ich nie gemacht.
Ich habe das gehasst, als ich mit meiner Ex-Frau noch zusammen gewohnt habe und dann waren irgendwie Freunde von der da und ich musste üben und ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, ich mache hier gerade so viele Fehler, das muss doch so scheiße klingen. Ich muss doch gerade so kacke klingen. Oh Gott, das war mir so unangenehm. Ich hasse das, wenn mir Leute beim Üben zuhören können. Das ist so, das muss doch gerade so kacke klingen. Es ist aber manchmal bei Schülern auch so, dass ich dann vor Schülern sitze und den Link zeige und mir denke, scheiße, klang das gerade kacke.
Hast verstanden, wie es geht, ne?
Was habe ich denn hier gespielt? Was habe ich denn hier für ein Kack gespielt? Voll unsauber, keine Synchronisation, Timing, alles schlecht. Das kann vorkommen. Ach, der Vorführeffekt halt, ne? Der gute alte Vorführeffekt. Ja.
Ach ja.
Ja, super, so haben wir mit den zwei Fragen echt tipptopp eine Stunde gefüllt, ne?
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So. Wir dachten eigentlich, wir fragen uns gegenseitig noch was, aber das wird jetzt too much, ne?
Heben wir uns auf, würde ich sagen.
Sehr cool. Also, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns bitte bei Let's Talk Guitar.
Genau. Ne? Instagram, Facebook und mal gucken, ob wir den Tornado hier als Video veröffentlichen, mein Tornado.
Kauft Justins Kurs. Zen of Speedpicking.
Und kauf.
Jetzt haben wir uns gegenseitig hier ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Genau. Muss ja auch sein.
Kauf doch Fabians Kurs.
Da wird auch bald ein neuer Kurs erscheinen, aber da reden wir erst mal, wenn er da ist. So.
Oder kann es sein, dass er schon draußen ist, wenn die Folge rauskommt. Aber überleg mal, das ist, kann
ja, doch, dauern, doch, bis doch die das Folge könnte gut sein, aber ne? Schaut einfach mal, was ich poste und dann werdet ihr sehen.
Verfolgt auf alle Fälle dem Fabian auf Instagram und auf Facebook. Und dann seht ihr das dann auch dem Horst Keller. Der teilt das ja auch, weil darüber wird das ja gepublished über dem lieben Horst mit VIP-Guitars. Und kauft einfach unseren Stuff. Gebt uns 5-Sterne-Wertungen auf Spotify und auf iTunes. Folgt uns auch eine ganze andere. Ihr wisst es, ihr kennt es ja alle schon. Ne? Ihr seid ja treue Zuhörer. Ihr habt uns ja alle ganz toll lieb. Wir haben euch alle ganz toll lieb. Und wir freuen uns jedes Mal.
So sieht's aus.
Alles klar, Fabian. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Üben von den Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben. Wendet sie mal an und sagt mal, gebt uns auch Feedback, wie euch das so gefällt, wie unsere Übungsmethoden hier für solche Sachen. Vielleicht bringt es euch ja was oder ihr sagt, na, das
war oder vielleicht ein paar neue Bullshit. Tipps für uns. Auch nicht schlecht. Wir sind immer offen.
Genau, oder ein paar neue Tipps für uns. Immer wieder offen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Ciao, auf tschüss, Wiederhören. Tschüss.